Ich habe jetzt natürlich mir in den letzten anderthalb Jahren bei der Nationalmannschaft viel erarbeitet, auch ein anderes Standing jetzt erarbeitet. Und von daher ist es ganz selbstverständlich, dass mein Ziel sein wird, sobald dann Anne Berger weg ist, auch die neue Nummer 1 Deutschlands zu werden.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Neue Folge Eintracht vom Main, heute wieder mit mir, Elisa Sauer. Und ich freue mich sehr, dass unsere Nummer 1 hier in dem Podcast gefunden hat. Diesmal nicht Kevin Trapp, der war schon vor ein paar Monaten da, hört auch gerne da rein, sondern Stina Johannes, die Nummer 1 unserer Frauen. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein.
Zur Einordnung für alle, die zuhören, wir nehmen den Podcast nach dem Spiel gegen die Bayern auf. Da hast du auch wieder einen Elfmeter gehalten, 1:1. Wie würdest du allgemein die Partie einordnen?
Ja, also am Ende können wir mit dem Punkt zufrieden sein. Ich glaube, ein Unentschieden gegen Bayern München ist schon in Ordnung. Wenn wir aber auf die Leistung an dem Tag schauen, muss ich schon klar sagen, dass es nicht gut genug war, dass es nicht unsere beste Leistung war und wir eigentlich ja am Ende glücklich sein können, dass wir einen Punkt mitgenommen haben. Da waren die Spiele davor deutlich mehr auf Augenhöhe gegen Bayern München, als es jetzt am Montag der Fall war. Von daher hoffe ich, dass das nächste Spiel gegen Bayern wieder etwas mehr auf Augenhöhe bestritten wird von uns.
Wie ich es eben schon angestoßen habe, dass ihr den Punkt mitgenommen habt, lag auch an deinem Elfmeter, an deiner Parade in der 3. Minute. Was geht dir in so Situationen durch den Kopf? Also mir bleibt auch oder blieb auch sehr krass das Juve-Spiel im Kopf hängen, als du da auch mehrere Elfmeter gehalten hast. Also du bist schon eine kleine Elfmeter-Killerin, würde ich sagen.
Ja, in Drucksituationen passieren auch manchmal Dinge, hat man gar nicht so erwartet. Aber in dem Moment hatte ich eigentlich ein Déjà-vu-Gefühl, weil wir im DFB-Pokal-Halbfinale im März hatten wir auch einen ganz, ganz frühen Handelfmeter, auch in München, auch im Campus. 4. Minute und damals hat Georgia Stanway ihn auch reingeschossen, unten rechts, sehr scharf geschossen. Von daher, ja, war ich einfach total motiviert, es diesmal anders ausgehen zu lassen. Und sie hat die gleiche Ecke gewählt. Und ich habe mich entschieden, mich sehr früh von der Linie zu lösen und ja, habe ihn dann zum Glück gehalten. Ja. Und das ganze Spiel gesehen ist natürlich einfach unfassbar wichtig, dass wir hinten so wenig wie möglich zulassen. Ich denke, da haben wir grundsätzlich einen guten Job gemacht, auch wenn Bayern sehr dominant war und viel auch in unserer Hälfte gespielt haben, haben wir dann am Ende nicht so viel zugelassen.
Tabellenplatz 3 jetzt, durch den Punkt auch. Wie würdest du den Saisonbeginn einordnen? Bist du zufrieden mit der bisherigen Leistung?
Ja, also erstmal grundsätzlich für die Saison ist der Platz 3 das Minimalziel, um uns international zu qualifizieren. Bisher in der Bundesliga-Saison alles fein, auch ein Unentschieden gegen Leverkusen, die wirklich sehr, sehr stark sind. Diese Saison ist, denke ich, völlig okay. Da waren wir auch noch am Drücker, das Spiel zu drehen. Auch gegen München unentschieden geht klar. Was halt sehr, sehr schade ist, ist, dass wir daheim gegen Bremen verloren haben. Mhm. Das darf uns so nicht passieren.
Das hat mich selbst auch geärgert, als ich es dann gesehen habe.
Absolut. Also da habe ich auch noch ein paar Tage dran zu knabbern gehabt. Einfach weil da ärgere ich mich einfach besonders, weil ich meine, die haben eine Chance, einen brutal ausgespielten Konter und damit können die am Ende 3 Punkte von uns mit nach Hause nehmen. Und das darf uns so nicht passieren, wenn wir die Ziele erreichen wollen, die wir haben. Und ja, deswegen jetzt dann Platz 3, sonst wäre es vielleicht noch ein bisschen weiter oben. Aber so geht's weiter und man sieht, dass diese Saison die Liga sehr spannend ist. Also Bremen holt einen Punkt in Wolfsburg, gewinnt gegen uns, verliert gegen, keine Ahnung, ich glaube gegen Leipzig hoch. Leipzig gewinnt gegen Hoffenheim. Freiburg lässt sich gegen uns abschießen und gewinnt danach hoch gegen Leipzig. Also man sieht
hin
es
und her,
ist,
ja.
Genau, viel Spannung drin und das ist toll. Und deswegen brauchen wir bei jedem Spiel einfach eine sehr, sehr gute Leistung und müssen mental für da sein.
Also alles offen und vielleicht wäre es dann ja sogar am Ende mal mehr als Platz 3. Das wäre ja mega schön. Drücken da die Daumen. Du giltst allgemein als sehr ehrgeizig und auch akribisch auf dem Trainingsplatz und auch im Spiel. Wo liegen da so deine Schwerpunkte, wo du dein Spiel noch besser mehr machen kannst, dass du die Mannschaft unterstützen kannst?
Ich denke, die Grundvoraussetzung ist erstmal jedes Training, jedes Spiel, vor allem mental komplett da zu sein. Denn der Kopf entscheidet am Ende Spiele, wie schnell bin ich in meinen Entscheidungen. Damit steht und fällt grundsätzlich ein Spiel. Darüber hinaus jetzt rein fußballerisch möchte ich am Offensivspiel noch weiter arbeiten. Da kann man als Torwart auch mal ein bisschen selbst bestimmen, wie viel binde ich mich ein, was für Pässe spiele ich, spiele ich auch mal Risikopässe, wie groß ist mein Offensivdrang. Das ist so ein Bereich, den ich gerne noch weiterentwickeln möchte. Und klar, alles andere auch verbessern.
Wie würdest du denn deinen Spielstil beschreiben? Also bist du schon eher so Kategorie, wenn man es jetzt auf den Männerfußball übertragen möchte, Manuel Neuer? Also auch schon Risiko oder eher sicherheitsbedacht? Schwierige Frage, wa?
Ja, absolut.
Kam mir gerade so spontan.
Boah, ich mag es gar nicht vergleichen. Also ich glaube, dass ich da auf jeden Fall noch viel Potenzial habe und werde dir vielleicht die Frage in ein paar Jahren beantworten können.
Vielleicht nochmal dann genau hier dann Podcast-Aufnahme und dann ist das die Einstiegsfrage.
Absolut.
Ich habe auch auf Instagram mal geschaut, so ein bisschen geguckt bei der Recherche und du bist ja auch wirklich viel im Gym aktiv, ne? Wie viele Extraschichten legst du da ein?
Also erstmal die Frage, liebe ich? Weil ja, ich liebe das Gym.
Ja?
Absolut. Ich habe jetzt tatsächlich auch eine Mitgliedschaft von einem Gym geholt, direkt vor meiner Haustür.
Ah, top.
Ganz gefährlich eigentlich auch, weil ja, sonst bin ich da am Ende täglich. Grundsätzlich war es jetzt immer, sag ich mal, dreimal die Woche, relativ große Blöcke auch.
Boah, neben dem normalen Training bei der Eintracht noch?
Ja, absolut. Also Matchday plus eins, eigentlich meistens der intensivste Tag auch. Dann Matchday plus zwei haben wir frei. Dann Matchday plus drei oder Matchday minus vier, je nachdem, wie man dann sprechen möchte, haben wir eh vom Verein aus eine Einheit und dann nochmal zur Aktivierung Matchday minus zwei, minus eins, je nachdem, wann wir dann spielen. Mhm. Genau. Macht mir unfassbar viel Freude. Gehe ich komplett drin auf, bin ich auch total detailorientiert, plan da tatsächlich auch Sessions auf Tage vorher, hab einen Plan, schick Videos an meinen Coach und. Also da bin ich wirklich sehr into it. Macht mir einfach unfassbar viel Spaß und habe mich jetzt auch sehr gefreut, dass die Linda da mal wieder bei der Nazio ist, weil dann kann man mal wieder ein bisschen pumpen gehen.
Ja, sehr gut. Hilft dir das dann auch beim Torwartspiel? Also wenn du so Kraftaufbau noch mehr fokussiert angehst?
Total. Also erstmal, wenn man rein ums Beinkrafttraining geht, dann Sprünge explosiver,
ja, ne,
absolut. Und dann habe ich generell auch einfach zugesehen, dass ich auch ein bisschen Oberkörper aufbaue. Einfach, wenn ich mir da, ich sag jetzt mal, die Maschinen Poppy, Hegering und Oberdorf angeguckt habe, die mir da im Duellen gegen Wolfsburg da mal entgegengeflogen sind, habe ich gedacht, pff, okay, da würde ich gerne ein bisschen was gegenhalten können. Von daher habe ich da vor zwei Jahren zugesehen, dass ich auch in dem Bereich noch ein bisschen stärker werde.
Ich habe auch mit einer Kollegin gesprochen, die oft medial eure Trainings begleitet. Und sie meinte zu mir, dass du auch oft länger dann noch auf dem Trainingsplatz bleibst, auch mit dem Torwarttrainer Dennis Tiano dann auch nochmal ein bisschen quatschst, was du besser machen kannst. Ist es möglich, dass du auch richtig zufrieden bist mit dir nach einem Training? Oder ist es immer so, dass du sagst, das geht besser, das geht besser, das geht besser?
Ich glaube, man ist nie ausgelernt. Und wie gesagt, ich habe ja schon Bereiche genannt, wo ich mich entwickeln möchte. Und nach dem Training ist einfach ein guter Rahmen, um die Themen dann anzugehen. Wo ich dann mit Dennis auch einfach zu zweit ein bisschen mehr Zeit habe, ne, wo man Dinge ausprobieren kann, Dinge simulieren kann, die vielleicht in den 30 Minuten, die man im Torwarttraining in der Gruppe hat, wo man sich auch vorbereitet auf die Spielform vielleicht danach etc., wo vielleicht da nicht die Zeit ist, die nehme ich mir dann sehr, sehr gerne nach dem Training und ja, fahre damit bisher ganz gut und werde es auch weiterhin nutzen.
Ja, euer Trio ist jetzt auch neu aufgestellt. Kara Bösel und Hanna Johann haben das Team verlassen. Dafür sind jetzt Lea Paulik und Lina Altenburg bei dir im Torwartteam oder ihr seid ein Team. Wie hat sich die Dynamik da verändert und wie hilfreich ist es vielleicht auch Input von neuen Kolleginnen zu bekommen?
Ja, grundsätzlich haben wir eine super Dynamik. Ich finde, man profitiert immer davon, wenn sich was im Umfeld verändert, einfach weil neue Menschen, man muss sich neu darauf einstellen, neue Qualitäten von den Torhüterinnen, man kommt in den Austausch, es kommen vielleicht auch neue Fragen im Torwarttraining auf, vielleicht auch neue Übungen, die eine andere Torhüterin in ihrem alten Verein so gemacht hat etc. Von daher bringt es immer frischen Wind rein und ich denke, dass wir so in dem Trio auch gut arbeiten.
Bevor wir zu unserer Kategorie Eagles 11 kommen, wo ich dir 11 Fragen schnell stelle und du sie beantwortest, noch die Frage, wie bist du zum Fußball gekommen? Bei meiner Recherche habe ich gelesen, Heim-WM 2006, ist das richtig, dass das so dein erster Aneckpunkt war?
Ja, ich bin Jahrgang 2000er, deswegen ich war 6 Jahre alt und war mit meiner nicht fußballbegeisterten Familie zu dem Zeitpunkt, mal im Stadion tatsächlich. Fand es einfach so cool, dass ich dann, ich glaube, jede Minute in einer Schulpause mit den Jungs da Fußball gespielt habe und dann meinen Eltern die ganze Zeit in den Ohren gelegen habe, dass ich jetzt bitte auch im Verein anfangen möchte. Von daher hat es dann relativ schnell geklappt und dann habe ich noch ein brillantes Jahr als Innenverteidiger verbracht.
Ich wollte gerade fragen, ob schon immer dann als Torhüterin oder auch drauf?
Ja, aber ich habe dann sehr, sehr schnell erkannt, dass ich sehr gerne ins Tor möchte und das, ich glaube, nach einem halben Jahr oder so stand ich dann da auch im Tor. Von daher
früh angefangen dann,
absolut,
Bälle zu fangen. Bei welchem Spiel war das dann, Heim-WM? Weißt du es noch?
Oh, keine Ahnung. Ja. Ich weiß es leider nicht, aber muss ich mal meine Eltern fragen.
Ja, war cool. Gut, dann kommen wir zu den Eagles 11.
Ja.
Bist du bereit?
Absolut. Immer.
Dein persönliches Karriere-Highlight?
Schwierig. Also spontan kommt mir das DFB-Pokalfinale 2020 in den Kopf. Es war noch zu Corona-Zeiten. Es war ein unfassbares Spiel mit Verlängerung und ich glaube 3-3 gegen Wolfsburg und Elfmeterschießen und so. Das war schon, in dem Alter hat mich das total geprägt. Unfassbar viel Spaß gemacht. Als nächstes kommt mir natürlich das Spiel gegen Juve in den Kopf und dass wir uns für die Champions League Gruppenphase qualifiziert haben. Ich glaube, das ist auch so mein Stein als Sportlerin, der total, total toll ist. Und als nächstes kommt mir natürlich ja mein Debüt oder generell jetzt auch das letzte Spiel für die Nationalmannschaft in den Kopf, was glaube ich auch total besonders ist, weil ich glaube, seit ich 12, 13 war, das Ziel hatte, in der Nationalmannschaft zu spielen und dann ist das auf einmal Realität und dann, ja, war das ein sehr besonderer Moment.
Auf das Thema Nationalmannschaft gehen wir auf jeden Fall auch noch ein, nachdem wir die anderen Themen dann abgeklappert haben. Die Band, in die du am ehesten reinpassen würdest?
Erstmal muss ich bemerken, dass ich gar nicht so viele Bands kenne. Ich bin da nicht so belesen oder nicht so das Wissen. Ich höre sehr, sehr gerne so Hip-Hop, Rap, 90s, 2000 tatsächlich. Von daher würde ich jetzt mal die 12 nennen.
Cool, ja.
Und bin gespannt auf jeden Photoshop
von also mir in dieser Band. Aufruf an alle, die zuhören und versiert in Photoshop sind, gerne mal Stina da reinshoppen und an uns schicken, Instagram. Wir sind gespannt. Mit welcher berühmten Persönlichkeit würdest du gerne mal einen Tag tauschen? Das sind hier die Banger-Fragen. Ich muss ein bisschen nachdenken.
Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich würde mich für was Humanistisches oder Politisches würde mich mal total interessieren. Wir sind natürlich in einer Sportbubble, das ist alles so ein bisschen weit weg.
Ja.
Von daher, weiß nicht, so Michelle Obama oder sowas, fände ich mal total interessant.
Ja, wie so der Tagesablauf dann ist, ne? Am Ende normaler, als man denkt sogar.
Ja, vielleicht. Oder auch, weiß nicht, was für Meetings sie teilnehmen. Vielleicht auch Barack Obama zur Zeit seiner Präsidentschaft.
Ja.
Oder ich habe jetzt keine guten Beispiele von Menschen, die im humanistischen Bereich tätig sind, aber auch sowas fände ich mal total interessant.
Ja, finde ich eine schöne Antwort. Dein erstes Fußballtrikot war von?
Kann ich gar nicht beantworten.
Hattest du denn eins? Oder?
Das ist die Frage nämlich, das kann ich dir auch nicht. Ich weiß nicht mehr, ob ich eins habe. Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich früher als Kind im 96-Trikot rumgesprungen bin, weil ich natürlich in Burgdorf aufgewachsen, nahe Hannover. Ich glaube aber nicht, dass da ein Name drauf stand.
Okay, aber ein Hannover 96-Trikot war es dann wahrscheinlich.
Genau.
Ja. Dein All-Time-Favorite-Song ist natürlich jetzt nicht die beste Frage, wenn du nicht so viel Musik an sich hörst, aber vielleicht hast du ja einen.
Ja, ich glaube, so ein Song von Eminem geht immer sehr, sehr gut. Welcher da mein Lieblingssong ist, boah, kann ich, glaube ich, gar nicht so sagen, aber die Richtung auf jeden Fall.
Lieblingsreiseziel?
Da gibt es sehr viele. Jetzt im Moment würde ich Indien nennen.
Warst du schon dort?
Nee, nee.
Dann würdest du am liebsten dorthin
unbedingt,
quasi?
Unbedingt, ja.
Also bist du allgemein so eine Reisemaus? Bist du viel unterwegs oder?
Oh, die letzten Jahre leider nicht. Durch den Fußball und die ganzen Termine.
Schon viel,
ist echt,
ne?
Ja, und ich meine, die letzten 2 Jahre war der war der Plan auch im Sommer und Winter unfassbar voll. Und davor darf man ja auch nicht vergessen, war Corona. Da war ja, nichts stimmt. mit Reisen. Und davor war ich 18 Jahre alt. Also da habe ich auch noch nicht die Weltreisen gemacht. Von daher hoffe ich, dass ich jetzt in den nächsten Jahren vielleicht mal die Gelegenheit habe.
Dein bestes Spiel deiner Karriere ist vielleicht überlappend mit persönliches Karriere-Highlight, je nachdem.
Ja, also schwierig. Also ich habe mich auch weiterentwickelt. Also kann ich jetzt auch nicht, wenn ich ein Spiel von 4 Jahren nenne, war das vielleicht zu dem Zeitpunkt ein sehr, sehr gutes Spiel. Jetzt 4 Jahre später würde ich es vielleicht anders lösen oder so. Aber keine Ahnung, ich nenne jetzt einfach mal das Spiel gegen Juve, weil ich da einfach das Gefühl hatte, ich war voll da und hatte das Gefühl, egal welche Herausforderung jetzt irgendwie auf mich oder auf die Defensive drauf zukommt, wir werden es lösen können.
Warst du eigentlich, was mich gerade interessiert, dann, als es ins Elfmeterschießen ging, aufgeregt? Oder weil man dann so funktionieren muss, merkt man das gar nicht mehr? Ich kann mir das gar nicht, ich finde so Elfmeterschießen, wenn ich schon von außen zuschaue, bin ich nervös. Aber vielleicht, wenn man ja mehr die Kontrolle über die Situation hat, voll, ist es also einfacher.
Absolut, absolut. Ich war 0,0 nervös, ich war komplett im Tunnel. Also ich habe links und rechts gar nichts mitbekommen. Ja, krass. Also null.
Waren ja auch Fans und so da.
Ja, also
das merkt man dann.
Ja, natürlich habe ich das alles so wahrgenommen, aber das immer mit meinem Kopf war das jetzt gar nicht. Also das sind so der quasi Status des Gehirns, sage ich jetzt mal, oder der Mentalität, den man sich immer wünscht. Man schafft es nicht immer, weil es natürlich auch manchmal tagesformabhängig ist, ob man es schafft, so angespannt, so konzentriert zu sein. Mhm. Aber das war an dem Tag leider, hat alles gepasst, war komplett im Tunnel, war voll da und ja, dann, wie gesagt, nichts anderes wahrgenommen eigentlich, außer das Fußballgeschehen vor mir.
Manche machen ja auch so eine Art Mental Training, Coaching. Machst du sowas auch oder kommt das einfach aus dir heraus, dass du so eine mentale Stärke hast?
Also ich bin grundsätzlich ein Mensch mit einer relativ hohen Resilienz, das stimmt schon. Aber auch ich habe seit vielen, vielen Jahren mit einem Mentalcoach auch zusammengearbeitet. Ich habe mir mit 18 Jahren Schien- und Warnbeinbruch zugezogen, war relativ ernst auch und habe damals dann angefangen, mit einem Coach zusammenzuarbeiten. Erstmal, um das Trauma der Verletzung zu überwinden und dann mich auch gesundheitlich da quasi zu begleiten auf allen Ebenen. Und habe dann halt einfach über die Jahre weiterhin mit ihm zusammengearbeitet, auch für die Persönlichkeitsentwicklung oder auch für Themen, die mich einfach auch teilweise im Alltag einfach begegnet sind. Und ich meine, ich glaube, jeder kennt es, jeder hat manchmal einfach Situationen, wo vielleicht Gesprächsbedarf ist etc. Und habe so über die Jahre mit ihm zusammengearbeitet und natürlich ist auch der Sport und Leistung bringen und der Druck und alles, was da mit dazugehört, auch regelmäßig dann noch Themen, klar.
Ja, ich glaube, man unterschätzt es auch, wie wichtig am Ende der Kopf im Sport ist. Also auch jetzt beispielsweise beim Marathon, der jetzt letztens war, wenn dir dein Kopf dann sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, dann macht der Körper am Ende des Tages wahrscheinlich auch nicht so viel, wie wenn du die ganze Zeit sagst, auf jetzt, so, wir packen das zusammen, außer die Krämpfe kicken halt eh rein, dann ist es egal.
Auch in der Spitze der Marathonläufer, die sagen alle, dass es am Ende, können die alle die Pace laufen, alle. Aber es kommt drauf an, wer schafft es, mit den Schmerzen ab einem gewissen Zeitpunkt umzugehen und einfach weiterzulaufen im Tempo.
Ja, so. Sehr spannendes Thema auf jeden Fall.
Total.
Gut, ein kurzer Exkurs war das. Kommen wir zurück zu den Eagles 11. Welche Spielerin, gegen die du gespielt hast, hatte den allerbesten Abschluss?
Den besten Abschluss oder den härtesten Abschluss?
Das kannst du entscheiden. Okay. Wo du die meisten Probleme mit hattest, sagen wir so. Wo du dachtest, ah, jetzt kommt sie und wenn sie schießt, dann...
Ja. Also wir haben da in der Nationalmannschaft, den Schuss angeht, schon ein paar Brecher. Ne? Also eine Clara Bühl, beidfüßig, kriegt unfassbar viel Druck auch hinter den Ball. Es ist schon wirklich stark. Auch eine, ich erinnere mich an ein paar Situationen, wo eine Marina Maus der zweiten Reihe ordentlich durchzieht. Ist auch schon,
Hegering?
Ja, genau, Hegering. Eine Obi kann auch unfassbar gut schießen. Also da gibt's viele, wenn es jetzt nach dem härtesten Schuss geht, wahrscheinlich... Obi, aber sogar auch Melissa Kössler.
Ja?
Ja, also richtiges Brett. Das ist schon, beeindruckt spannend. Mich schon, wie viel Druck die da hinterm Ball bekommen.
Hattest du auch schon mal so ein Spiel, wo du dann eine Stürmerin hattest, wo ihr wirklich so ein 1-gegen-1-Duell immer wieder hattet? Es gibt ja so Spiele, wo man denkt, es scheitert jetzt wirklich immer wieder am Keeper. So. Hast du da jemanden mal schon zum Verzweifeln gebracht, was dir besonders im Kopf hängen geblieben ist?
Und mir kommt spontan jetzt einfach eine Situation mit Linda Dahlmann in den Kopf. Sie hat mir einmal aus der wir sagen Zone 2, Zone 1, also relativ spitzer Winkel von außen, hat den Ball bekommen, Schnittstellenpass, nimmt ihn an und sie ist eine unfassbar technisch versierte Spielerin und lupft ihn so über meine Schulter drüber ins Tor. Also war wirklich sehr, sehr gut gemacht von ihr, auch schwer zu verteidigen. Und dann hatten wir, glaube ich, 2 Jahre später eine ähnliche Situation. Und ich weiß nicht, in dem Moment habe ich mich dran erinnert, bin noch ein bisschen Körperschwerpunkt ein bisschen weiter oben geblieben, habe die Schulter hochgezogen und genau da hat sie exakt das Gleiche versucht. Diesmal habe ich gehalten. Nach dem Spiel kam sie zu mir und meinte, boah, Respekt. Das hat mich dann total gefreut, dass ich das dann das zweite Mal besser gemacht habe.
Ja, deswegen ist es ja auch immer total spannend, wenn ehemalige Teamkameradinnen dann auch aufeinandertreffen. Beispielsweise, wenn man dann 11 Meter hat und man kennt sich dann noch von vorher, früher, so, weil man dann ja vielleicht das sogar noch besser einschätzen kann. So, okay, sie hat immer noch da geschossen oder noch da geschossen im Training. Das finde ich auch sehr interessant. Gut, wie würdest du dich in 3 Worten beschreiben? Nochmal zu dir als Person.
3 Worte, okay. Fangen wir an mit dem offensichtlichsten, ehrgeizig. Also jetzt im Sport oder generell?
Ich würde, glaube da jetzt eher auf deine Persönlichkeit eingehen. Also nicht unbedingt auf den Platz. Damit will ich auch mal so Diener kennenlernen.
Ja. Was viele Leute gar nicht wissen oder was ich vielleicht auch im Sportkontext gar nicht so raushängen lasse. Ich kann sehr humorvoll sein tatsächlich.
Habe ich schon gemerkt, im Vorgespräch auch.
Genau, das würde man mir vielleicht gar nicht so zuschieben. Aber ja, also macht man einen guten Mix, also ehrgeizig, humorvoll und ja, dann doch trotzdem sehr akribisch. Also ich habe so einen Blick für Dinge einfach, okay, in Situationen, es klingt jetzt erstmal negativ, aber ich erkenne die Schwachstellen. Aber im Sinne von
gut, oder?
Ja, aber auch ich meine es auch positiv im Sinne von ich sehe das und ich mache es schon einfach still und heimlich, so dass es einfach gar nicht erst auftritt. Also weißt du, ich meine so ein bisschen so ein
präventiv.
So ein Überblick. Ich plane dann, ich bin dann sehr akribisch, mache dann ganz ruhig so einfach ganz mein Ding und dann passt das. Aber jetzt leitest du mich über oder jetzt habe ich mich selber übergeleitet. Ich würde sagen sehr zuverlässig und auch sehr loyal.
Würdest du dann sagen, dass die Stina auf dem Platz mit der Stina neben dem Platz zusammenpasst oder gibt es da dann große Unterschiede?
Nee, doch absolut. Ich bin eh der Meinung, dass zum gewissen Teil jede Fußballerin so spielt, wie sie ist, charakterlich auch. Also du bringst natürlich deinen Charakter mit auf den Platz. Und ich versuche schon, ich habe, glaube ich, schon eine ruhige, sichere Ausstrahlung, was ich schon vielleicht auf meine generelle Zuverlässigkeit und Ruhe halt auch zurückziehen würde. Von daher glaube ich schon, dass das Hand in Hand geht.
Dann weiter geht's mit einem Gegenstand, ohne den du nicht leben könntest. Torwarthandschuhe. Das wäre jetzt offensichtlich.
Ja, absolut. Boah. Also, ich sag jetzt mal mein Bett.
Finde ich gut. Ich glaube, wir haben nur Soffe auch die Frage gestellt und sie meinte, Lisanne haben wir die Frage auch gestellt. Was hatte Lisanne gesagt? Das heißt nicht mehr, Soffa hat, glaube ich, Kaffee gesagt, obwohl es jetzt auch Kaffee, nee, oder Haarband, Haargummi.
Irgendwie, auch nicht schlecht.
Irgendwie sowas. Und Lisanne habe ich leider vergessen. Schade.
Ja.
An die Zuhörer, hört gern rein, dann,
dann
wisst ihr es. Aber erst hier fertig hören.
Ja. Na, Bett darf nicht fehlen.
Ja, das also, verstehe ich. Erholung wichtig, ne?
Es gibt ja ein paar, die schaffen es, denen reicht 7 Stunden. Wir gehen um 12 schlafen und wachen um 7 auf und sind fit für den Tag. Also ich schlafe am liebsten von 10 bis 8 und mache nochmal einen Nap. Also Nap nochmal mittags, also.
Ja, ist verständlich.
Ja.
Aber gut, du hast halt auch einen hohen Verbrauch, ne? Also wenn du so viel Sport machst, dann ist der Körper halt auch schneller
erschöpft. Ja, aber selbst unter den Sportlern bin ich bei den Top-Leuten, was Schlaf angeht.
Ja?
Ja.
Macht ihr so Analysen vom Schlaf?
Viele von uns haben einen, also Oura-Ring oder halt irgendein Tool,
so
womit sie den,
sowas
womit sie den Schlaf tracken können. Und da hat man schon mal gesprochen. Und
Rausspiel.
Ich lache immer, wenn, ich bin auf dem Zimmer mit der Barbara Duns bei auswärts spielen oder auf dem Trainingslager und dann sie hat immer schon gefühlt 2 Stunden beim Frühstück und ich schlafe halt noch.
Mhm.
Und nappt nochmal mittags, nappt im Bus, immer wenn es geht. Und sie guckt mich mal nur an und denkt so, wie machst du das? Wie geht das?
Ach ja, aber da wäre ich auch mehr Team Stina auf jeden Fall. So. Lieber ausschlafen. Genug Schlaf gibt's eigentlich nicht. Zu viel Schlaf gibt's nicht. So.
Absolut.
Dann die letzte Frage von den Eagles 11 und dann geht's weiter mit deiner Station in Japan. Was wärst du geworden, wenn du keine Fußballerin geworden wärst?
Also ich habe ja Mathe studiert. Von daher gehe ich davon aus, dass ich dann quasi den normalen Gang gegangen wäre, den normalen Weg gegangen wäre, um damit was direkt zu machen. Also ich denke mal auch, dass ich nach der Karriere irgendwie was in die Richtung machen möchte. Was konkret, weiß ich gar nicht. Man sagt allgemein immer, mit Mathe gehst in die Wirtschaft. Manche machen Unternehmensberatung und solche Sachen. Das ist so der typische Weg. Mal gucken, was ich mache. Vielleicht lande ich auch quasi mit so einer Art Arbeit, aber trotzdem im Sportbusiness. Das kann klingt auch spannend. Gut durchaus passieren.
Ja, gut. Dann schreiten wir weiter. Wie eben gerade schon angekündigt, zu deiner Station in Japan. Das fand ich persönlich sehr spannend. Bei, korrigiere mich, wenn es falsch ist, Hainak Kobe ja. Leonessa. Ist genau. Richtig?
Einer Kobe reicht, ja.
Genau. Da warst du Torhüterin, hast auch den japanischen Meistertitel gewonnen. Wie kam es zu diesem Schritt, dass du in so jungen Jahren nach Japan gewechselt bist?
Ja, es war am Ende dann 3 Monate. Ich hatte im Februar schon bei der Eintracht unterschrieben. Das heißt, ich wusste, ich gehe im Sommer ja, hier nach Frankfurt. Und es war so, dass ich zu der Zeitpunkt bei der SGS Essen gespielt habe, aber verletzt war von Sommer bis Winter. Und dann ging es halt quasi darum, okay, was mache ich dann die Rückrunde, bis ich halt bei der Eintracht bin. Und dann kam das Angebot aus Japan und dann habe ich halt überlegt, okay, ein bisschen die sportlichen Komponenten abgewogen, hier bleiben, also in Essen bleiben oder nach Japan gehen, aber auch das Menschliche. Und dann war für mich eigentlich das Argument, aus meiner Komfortzone herauszutreten, mich persönlich weiterzuentwickeln, mal was komplett Neues zu sehen, hat dann überwogen. Und habe dann natürlich mit Nico, also Arnautis, hier dem Trainer von Frankfurt gesprochen. Ich habe mit der Nationalmannschaft gesprochen, was sie davon halten. Wir waren eigentlich alle der Meinung, dass für die 3 Monate das einfach eine Riesenchance ist, weil ich erst danach gemerkt, aber ja, habe total viel gelernt, aber auch menschlich, mich kennengelernt, Japan kennengelernt, habe mich total entwickelt und es hat total viel Spaß gemacht und kam deutlich freier irgendwie dann hier zur Eintracht, als ich wahrscheinlich sonst der Fall gewesen wäre.
Also sehr prägende 3 Monate.
Absolut, absolut. Also ich würde es jedem jungen Menschen empfehlen, in welcher Form auch immer, aber irgendwann einmal ins Ausland zu gehen und die Erfahrungen zu sammeln.
Wie ging das dann von der Kommunikation? Konnten da deine Teamkameradinnen Englisch? Hast du versucht, Japanisch dir die Basics draufzupacken?
Ja, die Kommunikation war tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich habe mir erstmal japanische Fachbegriffe beibringen lassen bezüglich des Fußballs, was ich sagen kann, okay, links, rechts, Druck, vor, zurück, also
kannst
die
du
Basics.
Da noch was?
Nee, alles vergessen.
Also, sonst hätte ich dich direkt getestet.
Ja, ja nee, also ich glaube, ich kann auch zählen, wenn ich mich zusammenreiße, aber dann hört es auch schon auf, leider. Und ansonsten hatte ich einen Dolmetscher dabei, der Englisch-Japanisch übersetzt hat, weil es schon so ist, dass das Japanisch sprechen dort, das Englisch sprechen ein Problem ist. Also wenige, also ich glaube, eine aus der Mannschaft, die so ein bisschen gebrochenes Englisch sprechen konnte. Aber ansonsten war es schwierig. Google Translator, Google Übersetzer hat da viel den Dienst tun müssen.
Dann auch in der Trainingseinheit an sich?
Nee, in der Trainingseinheit, da spielte Fußball, ne? Fertig.
Ja, okay.
Aber so drumherum war dann viel Google Übersetzer und teilweise mit Händen und Füßen.
Aber ich glaube, das ist wirklich wichtig, so mal raus aus der Comfortzone zu kommen. Gerade in dem jungen Alter kann ich mir vorstellen, dass dich das extrem weitergebracht hat. Und dann, wie du es schon angeschnitten hast, bist du zur Eintracht gekommen, 2022. Wenn du zurückblickst auf die Stina damals, was für Erwartungen du hattest und auf dich jetzt, ging das alles so auf?
Ja, also hätte man mir vor 2,5 Jahren, als ich hierher kam, gesagt, dass es so jetzt laufen wird und ich jetzt da bin, wo ich bin, hätte ich die Füße geküsst, hätte gedacht, oh, vielen Dank, nehme ich sofort.
Ja, top.
Also das waren wirklich extrem gute 2 Jahre und ich bin total dankbar. Also ich kam hier an, die Saison davor war wirklich schwierig, ne, viel verletzt, lief alles nicht, ich wusste überhaupt nicht, wo es hingeht, am Anfang ging es dann viel auch, oh ja, ist die Nachfolgerin von Merle, bla bla bla. Habe ich in dem Moment dann gar nicht so wahrgenommen. Ich war einfach hier und dachte, okay, Stück für Stück zurück, erstmal zurück zur Altersstärke, weil wie gesagt, das Jahr davor war schwierig und dann Stück für Stück weiterentwickeln. Und es ist total aufgegangen. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet und trainiert, sehr viel hinterfragt, reflektiert und versucht umzusetzen. Und dann muss ich auch sagen, dass wir hier oder dass ich hier auch einfach ein sehr, sehr gutes Umfeld hatte und habe mit den Trainern, mit den Torwarttrainern, mit Nico, der mir das Vertrauen geschenkt hat, der mich gefördert hat und auch mich auch hat machen lassen einfach. Und so, wo es halt einfach von Woche zu Woche, von Monat zu Monat einfach besser. Und ich weiß noch, das erste Jahr, ja, damit auch geendet, dass ich mich in einem WM-Kader gespielt habe als dritte Torhüterin. Dann das letzte Jahr, wir haben zum ersten Mal Champions League gespielt mit der Eintracht. Ich war bei jedem Nationalmannschaftslehrgang dabei, habe mich da etabliert in der Nationalmannschaft. Jetzt im Sommer hatten wir Olympia, haben Olympia Bronze geholt und. Also es geht immer weiter. Und ja,
geht nach oben immer.
Ja, also es ist wirklich sehr, sehr schön und ich genieße es.
Was würdest du denn sagen, macht euch als Team so besonders in eurer Dynamik?
Ja, das Team oder der Grundkern des Teams ist schon wirklich sehr, sehr lange so zusammen. Und die Mädels kennen sich total gut, sind sehr gut befreundet und es ist sehr eingespielt. Und das hilft im Fußball dann doch total. Und auch jetzt in der Viererkette, Soffe weiß, wo ich stehe. Ich weiß, ne, ihre Bewegungen, das Gleiche mit Sarah. Und von daher ist es einfach... Es ist eins und darauf versuchen wir einfach dann jetzt einfach immer weiter aufzusetzen und uns halt dann gemeinsam fußballerisch dann auch noch zu entwickeln.
Was da auf jeden Fall mit reinspielt, sind deine Leistungen, dass es so bergauf geht auch. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass es so gut läuft. Ich habe hier auch ein paar Zahlen. 4 von 8 Ligaspielen in dieser Saison zu 0. Aktuell die beste Defensive der Liga und du gehörst mit rund 78% gehaltenen Schüssen zu den Top 3 der Liga. Dementsprechend, das jetzt nochmal so als Input für die Zuhörer, das ist wirklich sehr stark. Und du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen angerissen mit Soffe und Sarah. Da ist euer Zusammenspiel einfach so, hast mir die Frage schon so ein Stück weit vorweggenommen. Da ist einfach das Verständnis inzwischen so blind. Also dadurch ist es so gut oder was macht euch so erfolgreich, wenn ihr die beste Defensive der Liga stellt?
Also erstmal sind es auch fantastische Innenverteidiger, also die wirklich einen guten Job machen. Aber es geht auch nicht nur um die Viererkette. Wir brauchen auch dann das Mittelfeld und die Angriffsreihe, die defensiv mitarbeiten. Und das machen sie diese Saison wirklich sehr, sehr gut. Beispiel ist ja der Klassiker, erster Ball gewinnt die Viererkette. Ja, wenn das Mittelfeld für den zweiten Ball nicht da ist, läuft der Gegner wieder frei auf die Kette zu. Und na, also solche Sachen gehören auch dazu. Und dann hat einfach eine sehr konsequente Arbeit einfach hinten von den 4, sehr solide. Ich glaube, wir haben gutes Coaching und dadurch ist man dann vielleicht in den entscheidenden Situationen im Stellungsspiel dann einfach dann doch an der richtigen Position, um es zu verteidigen. Wir haben viel Speed auch hinten, viel Geschwindigkeit, was auch nicht so ganz üblich ist für eine Defensive, was, glaube ich, auch total wichtig ist. Also ich weiß zum Beispiel manchmal bei hinter die Kette, dass ich mich eher fallen lasse und angespielt werde, weil ich Vertrauen habe, dass Sarah das Sprintduell auf jeden Fall gewinnen wird.
Ja, stimmt, sie ist sehr, sehr schnell, ne?
Total. Und dann, während ich mich schon absetze, weil ich Vertrauen darin habe, dass Sarah das Laufduell und den Zweikampf gewinnt, rufe ich schon Soffe, dass sie sich absetzt, dass ich eine Anspielstation habe. All solche Sachen sind einfach schon fast passieren automatisch. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen und deswegen, glaube ich, passt es gerade echt gut.
Ja, ich finde es auch total wichtig, mal so hervorzuheben, weil bei all dem Spektakel, was vorne im Sturm in der Offensive passiert, fällt dann vielleicht manchmal die Defensivarbeiten der Berichterstattung auch hinten ein Stück weit weg. Aber eure Leistung, ich persönlich will es gerade hervorheben, ist wirklich schon sehr, sehr stark und da hoffen wir, dass das weiter so läuft.
Danke. Also es ist schon so, dass der Fokus, der ganze Sport, der ganze Fußball ist auf die Offensive ausgerichtet. Ja. Also ich könnte jetzt eine ewig lange Liste geben an Beispielen, wo ich auch sage, okay, komm Leute, es ist ein Spiel von 22 Leuten, also 11 gegen 11. Ja. Und wenn ihr, also na, wir sind auch ein Teil. Klar. Und leisten wirklich wichtige Arbeit. Und deswegen, zum Beispiel Torhüter werden dann daran gemessen, wie viele Spiele zu null sind. Natürlich zu null kann man immer sagen, hast den Job gut gemacht. Aber man kann auch 2 Gegentore bekommen, wo man chancenlos war, aber ein überragendes Spiel gemacht haben. Ja. Aber man wird immer sehr an Statistiken gemessen und die Statistiken, die natürlich immer meistens sind Vorlagen, Tore und so. Ne? Also deswegen ist es dann manchmal ein bisschen das System ein bisschen undankbar, was das angeht. Aber so ist es am Ende und wir machen unseren Job und generell im Team etc. hat jede Position, genießt ihre Wertschätzung und dann ist das auch völlig fein.
Ja. Und jetzt machen wir den Sprung, was schon erwähnt wurde, zur Nationalmannschaft. Merle Frohms ist ja zurückgetreten. Mit Ann-Kathrin Berger haben wir eine Torhüterin, die jetzt vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, sagen wir es mal so. Wie schauen da deine Ambitionen aus? Jetzt mal ganz offen in den Raum geworfen, ohne konkret zu werden.
Ja, also erstmal muss ich sagen, wir haben in Deutschland absolut kein Torwartproblem. Also wir haben wirklich unfassbar viele sehr gute Torhüterinnen und muss ich auch erstmal Merle zu einer tollen Karriere bei der Nationalmannschaft gratulieren. Und jetzt hat man aber auch im Sommer gesehen, dass Anne Berger ein fantastisches Turnier gespielt hat und mit ein großer Grund war, dass wir da bei Olympia Bronze gewonnen haben. Jetzt ist die Situation anders. Ich bin einen quasi aufgerückt, da ich das Merle die Karriere bei der Nazio beendet hat. Und klar, Anne Berger wird jetzt nicht mehr, keine 4 Jahre mehr spielen. Von daher ist auch da absehbar, dass es doch da irgendwann einen Wechsel gibt. Dann kommen viele gute junge Torhüterinnen aus der Jugend nach. Ich habe jetzt natürlich mir in den letzten 1,5 Jahren bei der Nationalmannschaft viel erarbeitet, auch ein anderes Standing jetzt erarbeitet. Und von daher ist es ganz selbstverständlich, dass mein Ziel sein wird, sobald dann Anne Berger weg ist, auch die neue Nummer 1 Deutschlands zu werden.
Das ist mal auf jeden Fall ein Zitat wert hier. Ich würde es mir wünschen, dass es so kommt. Eine Eintracht-Spielerin im Tor von Deutschland, das wäre sehr schön. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie genau ich die Überleitung schaffen soll, aber du hast es eben schon erwähnt gehabt und ich finde das auch noch sehr spannend. Ist nämlich dein Mathematikstudium. Und ich habe auch gelesen, dass das logische und analytische Denken dir auch auf dem Platz hilft. Da bin ich direkt drauf geschossen, war so, wie das? Also wie hilft dir das auf dem Platz?
Ich glaube auch da, wie das gemeint ist, dann glaube ich eher, du spielst, wie dein Charakter ist, weißt du. Und dadurch, dass ich quasi diese mathematische Denkweise habe, also ich sehr logisch, sehr klar, ohne große Umschweife, sondern von A nach B, schnellster Weg, ne, und so weiter, Risikokalkulierungen, bla bla bla, all sowas, hilft mir natürlich diese Klarheit und diese Schnelligkeit natürlich auf dem Platz. Also dieses, ne, okay, antizipieren, okay, wo wird der Ball vermutlich hinkommen? Okay, dann, wenn der Ball da hinkommt, welche Möglichkeiten hat sie? 1 oder 2? Okay, was ist wahrscheinlicher? 1. Okay, wenn sie 1 macht, was mache ich? Okay. Weißt du, was ich meine?
Ein Bruchteil von Sekunden hast du so viel im Kopf.
Natürlich klappt das nicht 90 Minuten lang, ne? Aber es ist, das Ziel ist es, so zu denken in den entscheidenden Situationen. Mhm. Also wenn Clara Bühl außen einen Ball hat, dann schon zu rechnen, okay, wenn sie entflankt, okay, dann vermute ich das, wenn sie nach innen zieht, dann, also natürlich, unfassbar schwer und so detailliert schafft man es in der Zeit nicht, aber diese Grundüberlegungen, ne, dieses Antizipieren, was passiert und was passiert dann, welches Risiko ist da und da und da, also diese Art zu denken, hilft mir dann schon.
Mega spannend, also da können wir nochmal mehr drauf eingehen, eben in der Kantine, das fand ich ganz lustig, haben wir drüber gesprochen, dass du halt Mathe studierst, also ich mit Kollegen, haben wir schon gesagt, machen wir noch ein neues Format mit dir, Abitur, Mathe, Hilfe mit Stina Johannes.
Oh Gott.
Das wäre also auf jeden Fall lustig, kommen wir nochmal nächstes Jahr auf dich zu, ne?
Oh Gott, ja.
Hast du Lust drauf, ne?
Total. Es war auch total witzig. Es war jetzt ja, Sophia Winkler ist erstmal bei der Anna zu jetzt dabei und wir kennen uns ja auch aus der Essener Zeiten. Sie war damals 17 oder so. Und wir mussten dann schreiben, wir haben ein Meeting um 10 oder so, ne? Und dann hat Sophia mir danach gesagt so, ja, dadurch, dass ich die geschrieben habe, habe ich mal geguckt, was wir als letztes auf WhatsApp geschrieben hatten. Und tatsächlich hattest du mir gerade meine Mathe, also mir Nachhilfe gegeben in Mathe, weil sie damals Abi gemacht hat. Und dann hat sie mir manchmal gefragt wegen Mathe. Und dann habe ich ihr so Tipps gegeben und Taschenrechner und dies und das. Und das war wohl die letzte Nachricht. Und da musste ich wirklich, fand ich ganz süß.
Das ist wirklich süß. Ist das Mathestudium so, dass man da auch Themen hat, die man im Abitur hatte, ist wahrscheinlich noch mal viel, viel detaillierter und schwerer, oder? Ich stelle mir das wirklich sehr schwer vor.
Ja, also das hat mit Schulmathematik wirklich gar nichts mehr am Hut. Ja. Nein, also auch die Lehramt studieren, also die machen wirklich auch viel, aber auch da, der Vergleich ist nochmal ein Riesensprung. Es wird unfassbar theoretisch. Also ich glaube, ich habe kaum Zahlen gesehen, sondern nur Buchstaben. Es geht nur darum, irgendwelche mathematischen Gesetze oder Sätze, nennen wir die, zu beweisen. Das heißt, es geht nur um logisches Beweisen, es geht nicht um Rechnen, es geht nicht um das, was man sich vielleicht vorstellt oder was man in der Schule macht. Und daher ist es sehr, sehr theoretisch und sehr abstrakt dann.
Mein Respekt, wirklich. Also ich stelle mir das wirklich sehr, sehr schwer vor und dementsprechend, dass du das abgeschlossen hast, spricht für dein Köpfchen. Kennst du Manuel Akanji?
Ja, oh mein Gott,
ja.
Der kann im Kopf so
unfassbar
rechnen. Der ist wie ein
menschlicher Taschenrechner, ne?
Ja.
Das ist wirklich krass.
Ich weiß nicht, wie Menschen sowas können.
Das ist also einfach so 300 mal 12 minus 10 geteilt durch 150 gefühlt.
Die Multiplikation reicht ja schon aus.
Keine Ahnung, ich habe das gesehen, ich war so, es kann nicht sein. Total faszinierend. Aber demnach,
ich würde mal gerne wissen, wie er das Fall, macht. Nein. Also ich bin auch nicht gut im Rechnen. Also
eher logisches Denken.
Für einen Normalo wahrscheinlich immer noch völlig, völlig fein und
ich
völlig
denke
okay.
Auch, ja.
Aber jetzt im Mathestudium war es immer, also wie gesagt, wir haben kaum gerechnet, aber wenn, dann war ich eine der langsamen so. Ne? Also würde denken immer, ich könnte rechnen, aber wir haben alles gemacht außer Rechnen. Es ging nur ums Beweisen.
Mhm. Warst du froh, dass ein Taschenrechner, wenn auch am Start war?
Haben wir auch nicht gebraucht.
Echt nicht? Nee.
Nicht einmal einen Taschenrechner verwendet im Mathestudium. Nicht einmal.
Das ist ja krass.
Ja, wie gesagt, wir rechnen nichts. Wir beweisen.
Ja. Ich kann es mir gar nicht vorstellen irgendwie. Okay. Und jetzt haben wir noch die Fanfragen zum Abschluss. Mhm. Da haben wir auf Instagram einen Aufruf gestartet und ich habe 3 ausgesucht, die ich ganz interessant fand. Dementsprechend starten wir mit Freigang Forever. Ich glaube, das war nicht Laura selbst. Eine tolle Fanpage. Hat gefragt, wer ist deine beste Freundin aus dem Team?
Das ist mein Ösi, mein Barbara Dunst.
Also, ihr habt euch erst bei der Eintracht kennengelernt oder kanntet ihr euch schon vorher?
Ja. Also ich kam zur Eintracht und dann war ja die Ösi-Gruppe noch ein bisschen größer. Mhm. War jetzt 4 zu dem Zeitpunkt noch und ich fand die wirklich total sympathisch und menschlich haben die mich einfach total angesprochen und total herzerwärmt. Und dann bin ich, glaube ich, innerhalb des ersten Jahres schon so ein bisschen quasi so da in die Gruppe reingerutscht, viel mit Verena, Irmi und Dunzi auch gemacht und hatten total viel Spaß. Und jetzt sind sie natürlich peu à peu gegangen, genau. Und seit diesem Jahr bin ich mit der Barbara Dunst, teile ich auch ein Zimmer bei Auswärtsfahrten etc. Und wir lachen sehr, sehr viel.
Schön. Zweite Frage ist, ich weiß nicht, ob Zoe Stier oder Zoe Stier. Wer ist dein Vorbild im Tor?
Ich habe keins.
Nee.
Man wird ja oft gefragt, wer ist dein Vorbild, wer war dein Vorbild? Auch in Kindheitstagen, ich hatte nie eins, ich werde auch nie eins haben. Also es ist natürlich schon so, dass ich mir andere Torhüter angucke, mir gucke, wie die das Torwartspiel interpretieren, was ich vielleicht lernen kann, was ich abgucken kann. Aber ein Vorbild hatte ich noch nie in meinem Leben, weil ich werde meinen Weg gehen und werde mich links und rechts mal inspirieren lassen oder werde es nutzen, um vielleicht auch mich zu entwickeln. Aber so dieses typische Vorbild habe ich nicht, nein.
Vollkommen legitim. Und dann die letzte Frage von Celia754. Was sind deine Ziele für diese Saison? Eigentlich eine ganz schöne abschließende Frage, dachte ich mir.
Ja, die ist toll. Mit der Eintracht eine gute Saison spielen. Also wir wollen, wie gesagt, mindestens Platz 3 erreichen. Ich hätte ja sehr, sehr gerne noch den 2. Platz. Das würde bedeuten, dass wir nächstes Jahr direkt in der Champions League Gruppenphase wären. Und das ist nämlich natürlich auch das
Ziel. Ja, gerade bei dieser Knockout-Phase.
Genau. Obwohl es schon so ist, der Modus wird verändert zum nächsten Jahr. Also der 3. würde direkt in die Playoffs gehen. Das Mini-Turnier gibt es nicht mehr.
Ah, top. Okay, das wusste ich gar nicht.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, weil das ist ja
Fan
total schön. Verstehe ich.
Ja, von daher, der 3. Platz geht direkt in die Playoffs. Und ich glaube, wenn du gewinnst, bist du auch in der Champions-League-Gruppenphase. Wenn du es verlierst, glaube ich, in dieser neu gegründeten Europa League, wenn ich richtig informiert bin. Aber klar, Ziel ist 2. Platz, direkt Champions-League-Gruppenphase. Das wäre mal ein schönes Ausrufezeichen von der Eintracht auch. Müssen wir mal schauen, ob das klappt. Da braucht man eine sehr konstante Saison. Aber das ist das Ziel. Wir wollen uns weiterentwickeln. DFB-Pokal würde ich auch unfassbar gerne mal mit dem der Eintracht gewinnen. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht auch bis zum Finale ein bisschen Losglück haben. Und selbst wenn nicht, müssen wir uns halt durchsetzen. Genau, das sind jetzt meine Ziele mit der Eintracht in der Saison.
Ich fände es super schön, wenn alles so aufgeht, wie du es gerade formuliert hast. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt gerade 45 Minuten gesprochen.
Top-Podcast-Länge,
würde ich sagen. Und an alle, die zuhören, hört auch gerne in unsere anderen Podcasts rein. Einmal Aufstehen mit der Eintracht und Eintracht aktuell. Und sonst habt noch eine schöne Woche und vielen Dank, Stina, dass du da warst.
Ich danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.